Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Compliment à Grande Maman, ein Klavierstück aus dem Zyklus Album pour les toutes petites der französischen Komponistin Mel Bonis, gegeben von Natalia Milstein. Dieses und andere Werke französischer Komponistinnen der Romantik versammelt die 8-CD-Box Compositrice des Labels Palazzetto Bozzane. Eine Box, die für zahllose Entdeckungen steht. Hoffmeisters Empfehlung, ein Blick auf das, was sie in der kommenden Stunde erwartet. In der Reihe Jahrhundertaufnahmen auf der Agenda Giacomo Puccinis Oper Tosca in der legendären Einspielung mit unter anderem Maria Callas, Tito Gobbi und dem Orchester der Mailänder Scala. Den Fragebogen Plattencheck, den beantwortet heute Geiger Christian Tetzlaff. Wir sprechen mit der Journalistin und Musikwissenschaftlerin Caroline Pierich über ihr aktuelles Buch, das Vorspiel Begegnungen mit Musik in 15 Variationen und Katharina Bäumel, Oboistin und Leiterin des alten Musikensembles Cappella della Torre, gibt Auskunft über ihr neues Album Transitions, darauf unter anderem das Requiem von Francesco Cavalli. Zu annoncieren gilt es überdies eine neue Hörbiografie über Johann Sebastian Bach und US-Dirigentin Joanne Faletta spricht gelegentlich eine Einspielung mit Werken amerikanischer Komponisten über ihre Ziele mit dem Buffalo Philharmonic Orchestra. Ein Tanz von Giovanni Ambrosio aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Über das Leben des italienischen Komponisten und Lautenisten ist wenig bekannt, seine Werke aber wirken nach. Auch dank solch idealtypischen Einspielungen wie dieser durch das Ensemble Into the Wind. Dessen neues Album Le Parfait Dansé ist Tanzmusik aus der Zeit zwischen 13. und 15. Jahrhundert gewidmet, erschienen beim Label Ricerca. Bleiben wir in Italien mit einem Opernklassiker, Giacomo Puccinis Tosca. Die wurde im Jahr 1953 exemplarisch und bis heute nicht übertroffen aufgenommen von Chor und Orchester der Mailänder Scala unter Victor de Sabata. An seiner Seite legendäre Sängerinnen und Sänger wie Maria Callas, Giuseppe Di Stefano und Tito Gobbi. Fraglos eine Jahrhundertaufnahme. Manuel Bruck.
Drama Baby. 5 düstere Akkorde, der Tritonus, auch Diabolus in Musica oder Teufelsakkord, ist ebenfalls mit dabei. Und wir ahnen es schon, das kann nicht gut ausgehen. Zudem ist das einer der charaktervollst knappen, sofort wiedererkennbaren Opernanfänge überhaupt. Tosca, komponiert von Giacomo Puccini. Uraufführung 1900 in Rom, wo der Dreiakter auch spielt, war zunächst ein mäßiger Erfolg. Bis heute aber wurde daraus ein Welthit. Ein Klassiker, niemals aus dem Katalog gestrichen, rückhaltlos als die Nummer 1 der Tosca-Aufnahmen anerkannt, obwohl inzwischen mehr als halb so alt wie die Oper selbst. Das ist freilich auch eine Einspielung, für die sich vom 10. bis zum 21. August 1953 in der sommerlich stillen Mailänder Scala drei spätere Vokallegenden vor den EMI-Mikrofonen einfanden. Maria Callas, Giuseppe Di Stefano und Tito Gobbi als Sängerin Floria Tosca, ihr malender Geliebter Mario Cavaradossi und der beiden skrupellos mordend und vergewaltigend hinterherstellende Polizeichef Scarpia. In ihrer ganzen herrlichen, nervösen Vibranz, Primadonna, liebende Frau und eben Maria Callas tritt hier erstmals Tosca auf. Und dieser persönliche Callas-Ton erzieht sich mal schmeichelnd, mal gurrend, mal gellend, mal dunkel drohend durch die komplette Aufnahme. Wie hier in schönster Harmonie mit dem ungestümen Sizilianer Giuseppe Di Stefano. Traviata, Norma und eben Tosca. Für die Nachwelt ist das immer noch Maria Callas, auch dank jener berühmtesten ihrer diversen Einspielungen dieser Oper. Sie, die im Dezember ihren 100. Geburtstag hätte feiern können, die aber schon 1977 im Alter von erst 53 Jahren in Paris gestorben ist, legt Schmerz und Allüre, Spontanität und Abgefeimtheit in diese Rolle. Als Frau, Geliebte, Kämpferin, Mörderin und schließlich doch Opfer, das sich den Schergen Scarpias durch den Sprung von der Engelsburg entzieht. Die ihn aber vorher, es hört sich an wie ein Filmsoundtrack, brutal erdolcht hat, als er übergriffig wurde. Ein auch nur akustisch packendes Quälodram, so nannte ein zeitgenössischer Kritiker Puccinis Tosca. Vor allem dann, wenn sie so grandios exekutiert, wie liebevoll nuancenreich ausgefüllt wird, wie in dieser Jahrhundertaufnahme. An der neben Callas und Di Stefano, sie gab ihm Klasse, er ihr noch mehr Sex, der faunisch böse, wunderbar abgründige Tito Gobbi als Baron Scarpia seinen Anteil hat. Und der so analytische wie freigeistige, strukturbewusste wie melodiensatte Victor de Sabata am Pult des Scala-Orchesters. Leider sollte es seine einzige Zusammenarbeit mit der Callas bleiben. Tosca 1953. Keine besser, stimmiger, auf den Punkt gebrachter als diese. Damit kam nicht nur die Zärtlichkeit, wie in der gleichnamigen Parfümwerbung. Das ist Kitsch und Kolportage, aber auch die Kunst der höchsten Opernwahrheit. Eine Aufnahme, die bei jedem Hören noch besser und schlüssiger wird, atemlos packend, ein Tonthriller bis zum finalen Todessprung.
Und höchste Opernwahrheit. Manuel Bruck über Puccinis Tosca in der Lesart von Chor und Orchester der Mailänder Scala unter Victor de Sabata, Solisten Maria Callas, Tito Gobbi und Giuseppe Di Stefano, erschienen beim Label EMI, heute Warner Classics. Das Ganze fraglos eine Jahrhundertaufnahme. Ballo detto Eccardo, Tanzmusik aus dem italienischen Frühbarock von Tacchino Merula. Der Meister am Ende seines Lebens, Hoforganist für König Sigismund III. In Warschau. Mehr Musik dieser Epoche aus Italien zu finden auf dem aktuellen Album der Formation Ensemble Les Surprises, Nuit à Venise, Nacht in Venedig, veröffentlicht beim französischen Label Alpha. Ja, und gerade auch entlang solcher Werke lassen sich erfahren Wesen und Wirkung von Musik, deren Strahlkraft und Magie. Hofmeisters Empfehlung, und vor diesem Hintergrund gilt es, über ein Buch zu sprechen, das im Spiegel von Porträts ausgewählter Klassikprotagonisten, Musikern und Dirigentinnen wie unter anderem Johanna Malwitz, Igor Levit, Franziska Pietsch oder Christian Tetzlaff der Frage nachspürt, warum Musik als zentrale Kategorie in Leben und Alltag vieler Menschen fungiert. Autorin des Bandes, das Vorspiel Begegnungen mit Musik in 15 Variationen, ist Journalistin Caroline Pirich. Mit ihr sprach ich vor der Sendung in Berlin. Frau Pirich, tatsächlich wirkt ein Gespräch über Ihr Buch gleich mehrere Herausforderungen und Fallstricke, denn als Ganzes betrachtet und verstanden bleibt ja kaum einer der wesentlichen Aspekte zum Wesen der Musik, zum Wesen, um es genauer zu fassen, der sogenannten klassischen Musik aus. Sie umkreisen das Sujet, wie Sie es nennen, in 15 Variationen. Das sind einzelne Texte, stilistisch formal angesiedelt, irgendwo zwischen Essay und Reportage, zwischen Feuilleton und Porträt, zum Teil bewusst rhapsodisch. So, melodisch konzipiert. Wenn man sich also über Jahre immer wieder neu und aus verschiedenen Perspektiven diesem Thema nähert, kommt man dann als Autorin an den Punkt, ja, das Sujet ist jetzt erschöpfend dargestellt, oder hat man eigentlich immer das Gefühl, man kommt damit nie an ein Ende?
Letzteres. Ich komme nicht an ein Ende. Es sind auch am Anfang, ist mir aufgefallen, wollte ich eigentlich 12 Geschichten machen, weil ich dachte, 12 fühlt sich gut an. 12 ist so eine abgerundete Zahl. Und dann kann ich, nee, es muss noch ein Text dazu und noch ein Text. Und es muss jetzt doch noch die zeitgenössische Musik mit rein. Und ich glaube, so viele Persönlichkeiten, Personen, Menschen, Charaktere es auf der Welt gibt, so vielfältig ist ja auch die Musik. Und insofern gibt es gar kein Ende.
Was ihre Protagonisten angeht, seien es die Geigerin Franziska Pietsch, ein Platzanweiser an der Deutschen Oper Berlin, seien es Pianist Igor Levit, Popgeiger David Garrett oder die Dirigentin Joanna Malwitz. Einige mehr wären zu nennen. Sie nähern sich, ich möchte sagen, mit einer Art erzählerischer Doppelstrategie. Zum einen präsentieren sie biografische Fakten, skizzieren wichtige Karrieremarksteine. Zum anderen geben sie auf einer zweiten Ebene Einblicke in unterschiedliche Bereiche des Klassikbetriebs im Allgemeinen. Beides harmoniert und korrespondiert sinnstiftend, nicht zuletzt auch, weil es von den skizzierten Personen ja auch so ein wenig von der Bedeutungsschwere nimmt. Das menschlich, allzu menschliche erhält Raum. Es wird entsprechend verständlich, warum der ein oder andere so oder anders agiert. Begreifen Sie diese Form der Annäherung als erprobtes literarisches, dramaturgisches Mittel oder hilft es, zum Kern der Persönlichkeiten durchzudringen?
Es gibt ja Menschen, die gehen ja eher von einer These aus, um dann Beweise für ihre These zu finden und dann einen Text aufzuschreiben. Ich bin vom Typ ganz anders. Also ich sammle Einzelheiten und komme dann vom Kleinen eher ins Große, ins Größere oder versuche das. Das Beobachten, das Begleiten, dann zu sehen, wiederholen sich Dinge. Ich versuche die Menschen sehr lange auf mich wirken zu lassen. Zum Beispiel, als ich den Pianisten Igor Levit begleitet habe, das war doch auch über ein Jahr, angefangen 2018 bis fast Ende 2019, da habe ich am Anfang überhaupt keinen Zugang gehabt und dachte, wo will der denn eigentlich hin? Einen Tag dies, anderen Tag das. Jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, war die Stimmung eine andere. Ich wusste nicht, wie ist das zu fassen? Und irgendwann stellt sich dann doch ein Gefühl ein dafür.
Sie erzählen nicht das, sondern aus dem Leben ihrer Protagonisten. Sie machen sie und ihre Prägungen nahbar, ohne ihnen zu nahe zu treten. Und je länger und intensiver man in ihre Texte eintaucht, desto mehr gewinnt man den Eindruck, Musik entstehe mehr noch als aus den Noten respektive Partituren, aus dem Leben der Interpreten. Absicht oder ich nenne es mal natürliches Beiwerk ihres Schreibens?
Doch, das ist schon Absicht. Das ist schon Absicht. Ich finde, Menschen ist das, was andere Menschen am meisten interessiert. Das ist eine alte Journalistenschulweisheit. Und ich kam aus dem Musikwissenschaftsstudium damals raus und habe mich gefühlt wie im Elfenbeinturm. Es war alles wunderbar, alles wunderschön. Man konnte viel über Musik sprechen und hat Gleichgesinnte gehabt. Aber ich habe das Gefühl, hier ist keine Luft, hier ist kein Leben. Was hat das mit den Menschen zu tun? Und ich wollte erzählen, dass Musik mit dem Leben zu tun hat.
Ein nicht geringer Teil Ihrer Ausführungen ventiliert ja die Produktionsbedingungen, das Arbeitsumfeld und konkrete Lebens- und Alltagssituationen der von Ihnen porträtierten Musiker. Und nur zu oft sind und waren von den Künstlern Hürden zu überwinden, die wenig mit Musik, deren eigentlichen Brotberuf zu tun haben und hatten. Ist Überforderung, gemeisterte Überforderung, wohlgemerkt Teil des Erfolgs?
Es ist natürlich auch immer interessant, von Menschen zu schreiben, die Hürden zu überwinden haben. Das macht es spannender. Da bleibt man wahrscheinlich als Leser näher dran und nimmt in Kauf, dass ich jetzt was erfahre über Musik, über Komponisten auch, mit denen ich mich vielleicht sonst nicht beschäftige, weil diese Texte, wenn sie erschienen waren, waren ja auch nicht in den Feuilletons erschienen, bewusst nicht, sondern eher in Magazinen, also im Magazin der Süddeutschen Zeitung, also eher allgemeingesellschaftlicheren Teilen. Dann hat mich unfassbar fasziniert und das ist immer noch, wie viel diese Menschen, die ich porträtiert habe, so viele Musikerinnen und Musiker dafür bereit sind, an Zeit zu investieren, diese Musik aufführen zu können vor Publikum. Und dann rechnen Sie das mal hoch. Und worauf diese Menschen auch, was sie in Kauf nehmen, dass sie auf Freunde verzichten, wahrscheinlich auf viele Besuche. Sie widmen sich eben dieser Musik. Und das zu zeigen, war mir auch wichtig. Der Respekt vor diesen Menschen.
Die Musikerfahrung im Allgemeinen hat viel mit Distinktionsgewinn zu tun. Wer sich auf Musik einlässt, tritt ein in eine nicht endende mentale und emotionale Verfeinerungsspirale. Entfernt uns die Musik auf diese Weise vom Alltag, von der Welt?
Ich kann mir vorstellen, dass das für viele ausübende Musikerinnen und Musiker der Fall ist. Einfach alleine, das haben wir vorhin schon angesprochen, die Zeit, die sie investieren und dann auch noch die Welt, in der sie sich begeben. Dann sind Menschen, die sind ähnlich gesinnt, die haben ähnlich viel Zeit verbringt, sie sind verfeinert. Und ich glaube tatsächlich, dass es schwierig sein kann, dann in den normalen Alltag oder Menschen zu begegnen, die nicht sich alltäglich mit Musik beschäftigen, diese Antennen nicht ausgebildet haben. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass Musik nicht in einem immer so geschützten Raum passiert. Ich verstehe das, warum das so ist, auch gerade für die ausübenden Musiker, ich verstehe das sehr gut. Aber da eine Durchlässigkeit hinzukriegen, das wäre sehr wünschenswert. Und das ist das, was ich eigentlich auch mit diesem Buch versuche.
Im Gespräch bei Hoffmeisters Empfehlungen die Berliner Autorin, Journalistin und Musikwissenschaftlerin Caroline Pirrich. Im Bärenberg Verlag erschien in diesen Tagen der Band Das Vorspiel, Begegnungen mit Musik in 15 Variationen. Eine unbedingte Empfehlung für jeden, dem Musik, dem klassische Musik mehr bedeutet als nur Klangtapete.
Ist es teure Seele, dass ich fern von dir mich quäle? Liebe macht die Herzen krank. Habe Dank. Einst hielt ich dir frei Zeche hoch den amethystischen Becher und du segnetest den Trank. Habe Dank. Und beschwurst
Richard Strauss, Zueignung, Opus 10, Nummer 1, Bass Günther Greusböck, wurde begleitet von Malcolm Martineau. Ja, welch ein Liebes- und Sehnsuchtspathos transportiert dieses Lied des 21-jährigen Richard Strauss. Eine kuratierte Auswahl von Strauss, Hans Rott und Gustav Mahler Liedern präsentiert die aktuelle Greusböck-CD Nicht Wiedersehen, erschienen beim Wiener Label Gramola. Und was das Empfehlen von CDs oder auch LPs angeht, da kommt man ja kaum an ein Ende. Zumal, wenn man die Highlights des Katalogs aus 100 Jahren Schallplattengeschichte zugrunde legt. Ich persönlich bin daher immer dankbar, wenn mich Hinweise zu Preziosen erreichen, weshalb mich unsere Reihe Fragebogen Plattencheck eigentlich immer inspiriert. Im Plattencheck, da sprechen Protagonisten der internationalen Klassikszene über ihr Verhältnis, über ihre Leidenschaft gegenüber Schall. Platten. Heute auf der Agenda Geiger Christian Tetzlaff.
Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Oh Gott, gekauft. Also ein sehr schöner Fund war für mich, dass ich bekommen habe, die CDs von den Sibelius-Symphonien mit John Storgatz und dem Manchester BBC Orchestra, weil ich jetzt von dem Orchester erstmal nicht so viel wusste und plötzlich sind das unglaublich sprechende und echte tiefe Aufführungen. Das ist so bei mir zu Hause jetzt zu einem festen Bestandteil geworden.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Fast nur Klassik, auch James Last, Tanzmusik, Swingle Singers und Jacques Lussier, Play Bach. Also ein bisschen was, was so vorsichtig in eine andere Richtung geht. Rock stand bei Ihnen nicht im Schrank, das steht jetzt bei mir erst im Schrank durch den Einfluss meiner Frau.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Ja, ich habe bekommen die entsetzliche Aufnahme der vier letzten Mozart-Symphonien mit Carl Böhm. Hab sie aber gern gehört, weil die Musik selbst dann noch relativ schön ist.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Die Aufnahme von Rubinstein vom Brahms D-Moll-Klavierkonzert war mein erster großer Eindruck als Musik.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Ich glaube, wenn ich so viel Zeit auf einer einsamen Insel hätte, würde ich tatsächlich die Mahler-Symphonien mitnehmen.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Ja, die habe ich jetzt schon erwähnt, weil diese Brahms-Aufnahme, die hat mir eben damals gezeigt, dass Musik was vollkommen anderes kann, als einen irgendwie zu interessieren oder zu unterhalten, sondern dieser Gedanke, den Tod und den Trost und die Verzweiflung und die Schönheit in Musik darzustellen, das ist mir bei diesem Stück zum ersten Mal, ich war, glaube ich, 8 oder 9, zum ersten Mal begegnet.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Ich habe halt ein etwas übergroßes Vertrauen oder Verständnis dafür, was Musik mit uns tun kann. Also wie sie uns leiten kann in schlimmen Zeiten oder wie sie uns begeistern kann. Und darum halte ich diese Sachen für, wer weiß, wie lange ein ganz normales Konzertleben so weitergeht oder was auch alles passiert. Ich finde, dass das dokumentiert ist, was Komponisten aus ihren oft armseligen Leben herausgezogen haben, um uns von der Tiefe der Menschen zu erzählen, halte ich für so wertvoll. Noch wertvoller als das, was insgesamt so Religionen einem mitgeben, weil da so viel Kontroverse und Zwang und Streit und Dinge damit verbunden sind. Man kann über die Musik, glaube ich, über die große Musik eine Spiritualität für sich entwickeln und sich in Dinge hineindenken und in andere Seelen. Das möchte ich nicht verloren wissen.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Ich war überrascht, als ich meine Frau kennengelernt habe, die nicht klassische Musikerin ist und die auch nie im Elternhaus nie irgendwas hatte. Die hatte eine wesentlich größere und viel feinere CD-Sammlung als ich. Also seit wir zusammenleben, habe ich eine nicht riesige, aber eine extensivere, gute Bibliothek.
Haben Sie Preziosen in Ihrer Sammlung?
Ja, da sind relativ viele, zum Beispiel Aufnahmen mit dem Busch-Quartett waren da eine ganze Reihe dabei und Thibaut Casals Klaviertrio-Aufnahmen. Jedenfalls, da sind viele alte, schöne Sachen auch dabei. Ich habe eine feine Schallplatte-Sammlung von allen Werken, die Béla Bartók selber aufgenommen hat. Das ist auch eine schöne Fundgrube.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Ich glaube, wenn ich Platten auflege, höre ich am meisten Sibelius mit dem Jon Storgatzet.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Wir zu Hause hören viel, meine Frau und ich sind so zusammen da drin, das ist so der Hauptpunkt da. Ich glaube, sonst spreche ich nicht so viel drüber.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Ich höre hauptsächlich CDs.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Die wird, so wie manches Museum, noch eine ganze Weile irgendwie im Hintergrund sein. Man könnte sagen, die klassische Musik hat immer schon diesen Charakter, weil es eben doch nur eine geringe Prozentzahl der Bevölkerung, die sich dafür interessiert. Aber das macht es nicht wertlos und das ist auch schon so oft totgesagt gewesen. Und ich sehe immer wieder Veranstalter und Konzertsäle und Publikä, die begeistert wie am ersten Tag diese Sachen machen. Deswegen sehe ich das so schnell nicht, dass es verschwindet. Auch nicht die CDs, weil es gibt immer noch eine ganze Reihe altmodische Menschen wie mich, die Haptik mögen.
Und wenn Haptik denn altmodisch ist, dann reiht man sich nur allzu gerne ein in den Kreis derer, die dem Zeitgeist nur wenig abzugewinnen vermögen. Geiger Christian Tetzlaff zu Gast im heutigen Plattencheck. Und Tetzlaffs Kunst nachzuspüren, das tun wir im Folgenden entlang von Jean Sibelius' Humoreske in G-Moll Opus 89 Nummer 4. Tetzlaff wird begleitet vom Sinfonieorchester des Dänischen Rundfunks unter Thomas Dausgaard. Thank you. Jean Sibelius, die Humoreske G-Moll Opus 89 Nummer 4. Christian Tetzlaff wurde begleitet vom Sinfonieorchester des Dänischen Rundfunks. Am Pult Thomas Dausgaard. Was uns führt bei Hofmeisters Empfehlungen zu Johann Sebastian Bach. Der Barockmeister, was die Rezeption seines Werkes angeht, die unbestrittene Nummer 1 des internationalen Klassikbetriebes. Und das, obwohl sein Leben nur eher spärlich dokumentiert ist. Wie auch immer, der Organist, der Konzert- und Kapellmeister und Thomaskantor in Leipzig hat die Musikgeschichte geprägt wie kein zweiter. In der Reihe mit Hörbiografien des Labels BR Classic erschien in diesen Tagen nun die über Bach. Titel: Johann Sebastian Bach, die Geheimnisse der Harmonie. Autor auch dieses Hörbuchs, Jörg Hanstein, und gelesen das Ganze unter anderem von den Schauspielern Udo Wachtfeitel und Albrecht Schuch. Ein Höreindruck.
Bereits in Arnstadt hatte er sich in eine der netten Cousinen verliebt, und zwar die jüngste, Maria Barbara. Die Verwandtschaft zweiten Grades steht einer Ehe nicht im Weg.
Den 17. Oktober 1707 ist der ehrenfeste Herr Johann Sebastian Bach, Organist zu St. Blasii in Mühlhausen, des berühmten Herrn Ambrosius Bachen in Eisenach eheleiblicher Sohn, mit der tugendsamen Jungfer Maria Barbara Bachen, des kunstberühmten Herrn Michael Bachen jüngsten Tochter, all hier in unserem Gotteshause auf gnädiger Herrschaft Vergünstigung kopuliert worden.
So überliefert es das Kirchenbuch von Dornheim, einem Dörfchen bei Arnstadt. Geheiratet wird also nicht unter den Augen von Superintendent Frohne, sondern da, wo die Bachs unter sich sind. So kann gefeiert werden, wie in der Familie üblich.
Zuerst wurde ein Choral angestimmt. Von diesem andächtigen Anfang gingen sie zu Scherzen über, die häufig sehr dagegen abstachen. Sie sangen nun nämlich aus dem Stegreif Volkslieder, teils von possierlichem, teils auch von schlüpfrigem Inhalt. Sie nannten diese Art von extemporierter Zusammenstimmung Quodlibet und konnten von ganzem Herzen dabei lachen.
Ja, auch das gab es bei Johann Sebastian Bach in der Familie Bach, das pralle, bisweilen deftige Leben. Ein Ausschnitt aus der neuen Hörbiografie von Jörg Hanstein, Johann Sebastian Bach, die Geheimnisse der Harmonie, erschienen auf insgesamt 4 CDs beim Label BR Classic. Mit dabei als Sprecher unter anderem Tatortkommissar Udo Wachtfeitel. Johann Sebastian Bach, die Partita Nummer 1 in D-Dur, Werkeverzeichnis 825, der erste Satz, Präludium. Wir hörten eine Aufnahme mit dem französischen Gitarristen Raphaël Feuillatre, dessen aktuelles Album ist überschrieben Visage Baroque und präsentiert Werke von Bach, Royer, Rameau, Fauqueray und Duflis, veröffentlicht bei Deutsche Grammophon. Hofmeisters Empfehlung, und wir wollen bleiben im Barock, genauer gesagt im italienischen Frühbarock. Zu den unbestrittenen Gipfelwerken der Epoche zählt das Requiem von Francesco Cavalli. Selten eingespielt, markiert das Werk zudem einen Höhepunkt der Gattung. Grund genug für Oboistin, Schalmei-Spezialistin und Ensembleleiterin Katharina Bäumel, das Werk mit ihrem Ensemble Capella della Torre aufzunehmen für die neue CD Transitions. Ich traf Katharina Bäumel zum Gespräch über das Album vor der Sendung in Berlin. Frau Bäumel, der italienische Barockmeister Francesco Cavalli, zu Lebzeiten hochgerühmt, auch über die Grenzen seines Landes hinaus. Heute kann man sagen, leider eher selten aufgeführt und eingespielt. Was sollten wir über diesen Komponisten wissen?
Ich finde besonders faszinierend, dass er ja eigentlich als Opernkomponist bekannt geworden ist und berühmt und dass er aber dieses wunderschöne Requiem geschrieben hat, was wenig Leute ganz präsent im Kopf haben, und dann zu sehen, wie diese beiden Facetten eines Menschen sich doch ergänzen können. Man sagt ja auch, oder es gibt das Gerücht, dass er dieses Requiem ein bisschen für sich selber konzipiert und geschrieben hat. Und wenn man das dann aber aufführt, dann merkt man, wie wenn man in den Rückspiegel schaut, dieses Lebens von Cavalli, was vielleicht auch alles an Klängen schon durch seinen Kopf gegangen ist. Und das finde ich besonders spannend, dann einfach zu sagen, es ist wie so ein besonderer Höhepunkt, der wirklich das ganze Leben nochmal wie im Brennglas zusammenfasst.
Stichwort Requiem, fraglos auch innerhalb der Gattung ein solitäres Werk. Vielleicht ein paar Worte zu Charakter und gegebenenfalls stilistischen Eigenheiten des Werkes.
Beim Aufführen ist mir immer wieder aufgefallen, dass dieser Text natürlich ein sehr alter Text ist, dieser wunderschöne Requiem-Text, den auch andere Komponisten ja vorher schon vertont haben, zum Beispiel Pierre Delarue, also lange Zeit vor Cavalli. Und die Praxis, solche Musik aufzuführen, ist ja ganz oft, dass man einfach sagt, das ist entweder rein Vokal oder es gibt ein bisschen Continuo dazu. Das ganz besondere Gewicht liegt auf dem Wort. Das war bei uns und ist in meiner Vorstellung dieser Musik natürlich genauso. Aber es war immer schon ein Traum von mir zu sagen, ich möchte gerne diese Farbpalette ein bisschen weiter auffächern und einfach auch schauen, was an Instrumenten und an Kombinationstönen diese Texte noch unterstreichen könnte. Deswegen ist es wirklich ein lang gehegter Traum zu sagen, natürlich steht der Text da drüber, das ist einfach ein Stück, das einem Ritual auch zugrunde liegt und das ist eine Textfassung, die uns auch bestimmt immer begleiten wird. Aber schön ist zu sagen, es gibt immer wieder neue Blickwinkel oder neue Facetten. Ein bisschen so, als würde in einem Raum immer wieder der Sonnenstrahl eine andere Ecke beleuchten können. Und das ist toll, man kann immer neue Sachen noch finden.
Sie haben eben Cavallis Opernschaffen angesprochen. Hat sich denn diese Affinität zur Oper, wie so oft im Barockmeistern, gerade italienischen Barockmeistern, hat die sich stilistisch auch im Requiem manifestiert?
Man merkt es tatsächlich. Und zwar gibt es einfach verschiedene Farben im Requiem. Auf der einen Seite Sätze, wo es ganz schlicht die Polyphonie ist, also wo wirklich nur die Stimmen ineinander verzahnt sind, ganz schlicht, ohne irgendwas. Und an anderen Stellen, wo es fast wieder rezitativisch, wie mit dem Rückblick aus der Oper, einfach sich eher an der Wortstruktur aufhängt, was Cavalli schreibt. Ich glaube, dieses Stück ist voller Kontraste. Und es ist auch jedes Mal, wenn man es aufhört, wieder was Neues dabei.
Nun gibt es ja je nach Quellenlage personellen Möglichkeiten und Verfügbarkeit von Räumen, verschiedene künstlerische Ansätze, solch ein Werk in Szene zu setzen. Welche Herangehensweise präsentiert die Capella della Torre auf dem Album?
Naja, das ist ein ganz besonderes Album für mich und auch fürs Ensemble, glaube ich, weil es ganz eng mit der Corona-Pandemie verknüpft ist. Also der Gedanke zu dem Projekt entstand kurz davor, währenddessen entwickelte er sich weiter. Und dann war natürlich überhaupt kein dran denken, in so einer großen Besetzung mit 19, 20 Leuten sowas auf die Bühne bringen oder auch nur aufnehmen zu dürfen. Deswegen ist es auf der einen Seite dieser lang gehegte Wunsch zu sagen, Cavallis Requiem eben in der neuen Farbigkeit oder in einer anderen Besetzung wäre sehr spannend. Und auf der anderen Seite aber eben auch zu sagen, eigentlich ist Requiem ja doch der Vorausblick auf was anderes. Und es wäre so toll, wenn das Stichwort Hoffnung eine Rolle spielen könnte. Deswegen heißt die CD eben auch nicht Requiem, sondern Transitions, weil es mir darum ging, einfach zu sagen, natürlich ist es ein Endpunkt und natürlich ist es der Moment, wo das irdische Leben möglicherweise endet. Aber, und ohne jetzt zu sehr ins Transzendente gehen zu wollen, jeder darf sich dort vorstellen, was er oder sie mag, aber es ist doch eine schöne Vorstellung, sich zu sagen, es ist ja vielleicht nicht das Ende, sondern es gibt diesen Hoffnungsschimmer. Und das haben wir versucht, bei der Programmgestaltung mit einzubauen, eigentlich von Anfang an. Also, dass man das Requiem ein bisschen bricht, dass also auch zwischendurch instrumentale Stücke und andere Kompositionen von Cavalli selbst sind. Das ist so ein bisschen wie Johann Sebastian Bach das später gemacht hat und natürlich auch Zeitgenossen zu sagen, man kann auch diese Musik durch Musik mitkommentieren. Und in unserem Fall war es jetzt einfach so, dass wir gesagt haben, es müssen auch Stücke dazukommen, die das ein bisschen Richtung Ostern öffnen, aber auch in diesen Gedanken der zyklischen Zeit. Und das fand ich irgendwie schön, wenn es mit reinspielt, einfach zu sagen, es gibt das Requiem und dann aber einen Wendepunkt, wo dann die Musik wieder in eine andere Richtung zeigt und vielleicht das doch wieder ein Kreislauf wird.
Gerahmt wird dieses Requiem auf der CD von Werken unter anderem von Francesco Manelli, Orlando Di Lasso, Giovanni Bassano und Maurizio Cazzatis, abgesehen von Di Lasso, ebenfalls Meister, die durchaus mehr Aufmerksamkeit verdienten, richtig?
Würde ich auf jeden Fall sagen. Also es gibt ja so viel zu entdecken. Immer wenn man jemandem erzählt, der das noch gar nicht kennt, man macht alte Musik, dann ist dieses Wort alt so im Weg. Und die Leute denken, ja, das ist ja alt. Aber es stimmt gar nicht, weil der einen Seite leben wir ja heute und müssen das für heutige Menschen, für heutige Ohren wieder lebendig werden lassen. Auf der anderen Seite gibt es so wahnsinnig viel zu entdecken. Und wir können es auch musikwissenschaftlich relativ gut begründen, dass eben einerseits Cavalli natürlich über Instrumente wusste, seine Musik mit Instrumenten besetzt war. Andererseits die Zeitgenossen den Cavalli und er die beeinflusst hat. Und dann, finde ich, liegt es relativ nah, einfach zu sagen, das passt gut zusammen. Natürlich sind es auch wirklich Lieblingskompositionen, die schön sind, wenn sie ineinander fließen und nebeneinander stehen können.
Wenn Sie die Geschichte der Gattung Requiem Revue passieren lassen, würden Sie Cavallis Requiem einen Rang geben und einen ersten 5 oder ersten 10?
Auf jeden Fall. Also das wird ja auch immer, wenn man jetzt von der Renaissance weiter nach vorne schaut, dann sogar mit Mozarts Requiem verglichen, einfach weil es so ein besonderes Werk ist. Ich glaube trotzdem, es gibt auch noch sehr viel unentdeckte Sachen, die sich wirklich lohnen, drauf zu schauen. Aber an Cavalli ist eben so toll, dass es bis ins Detail durchkomponiert ist und dass es so viel zu entdecken gibt daran.
Eines der Meisterwerke des italienischen Barock, das Requiem von Francesco Cavalli. Katharina Bäumel und das Ensemble Cappella della Torre haben es aufgenommen für das Label Deutsche Harmonia Mundi. Ein Herzensprojekt der Ensembleleiterin, ausgesprochen zu empfehlen, zumal das Werk im Katalog nicht eben oft vertreten ist. Hören wir also rein in dieses Album. Die Sinfonia aus der Oper Gli Amori d'Apollo e di Daphne von Francesco Cavalli.
Thank you.
Katharina Bäumel und das Ensemble Cappella della Torre mit der Sinfonia aus Francesco Cavallis Oper Gli Amori d'Apollo e di Daphne. Für Sophistication steht das Album, mit Cavallis Requiem eben auch deshalb, weil Bäumel das Werk gewissermaßen rahmt mit Instrumental- und Vokalwerken Cavallis und anderer Komponisten der Epoche. Wie gesagt, das Ganze veröffentlicht beim Label Deutsche Harmonia Mundi. Hoffmeisters Empfehlung, Zeitsprung von etwa 350 Jahren. Wir befinden uns in der heutigen US-amerikanischen Komponisten- und Orchesterszene, denn es gilt hinzuweisen auf eine CD der Naxos-Reihe mit, wie es heißt, American Classics. Die neueste Ausgabe steht im Zeichen der Komponisten Danny Elfman und Adolphus Hailstalk. An der Seite des Buffalo Philharmonic Orchestra unter Joanne Faletta spielten die Solisten Geigerin Sandy Cameron und Pianist Stuart Goodyear das Violinkonzert 1111 von Elfman und das erste Klavierkonzert von Adolphus Hailstalk ein. Die Musik beider Komponisten durchaus mit eklektischen Anteilen, da fließen europäische Idiome aus dem 20. Jahrhundert ebenso ein, wie man die Klangwelt beispielsweise eines Samuel Barber herauszuhören meint. Eine Mixtur aus neoromantischen Klängen, den rhythmischen Verdichtungen eines Stravinsky und vielem mehr. Aber eben auch gut gebaute, reich kolorierte Klangwelten, die es zu entdecken gilt entlang dieser Reihe des Labels Naxos. Zu den meistbeschäftigten Orchestern des Labels gehört das Buffalo Philharmonic Orchestra unter Dirigentin Joanne Faletta. Man möchte meinen, amerikanische Provinz, aber dieses Orchester ist perfekt auf- und eingestellt seitens der New Yorker Dirigentin und trat in den vergangenen Jahrzehnten durch die Einspielung selten aufgeführter Werke der Romantik und des 20. und 21. Jahrhunderts hervor. Joanne Faletta.
Playing American composers is definitely part of our identity. We do this all the time and many, many new pieces. For us, we have to be who we are. And I think we made a strong presence first in contemporary music. Now we are looking for unusual repertoire for Naxos because we record two or three discs every year for Naxos. So we are finding mostly European music neglected. We can try different things. We can do new music. We can do a world premiere.
Joanne Faletta. Sie dirigierte bereits die führenden Orchester Amerikas und Europas, als noch niemand sprach über das Thema Frauen am Pult. Unter anderem mit dem Buffalo Philharmonic Orchestra engagiert sich Faletta seit Jahren für unbekanntes Repertoire. Ihre jüngste CD versammelt, wie gesagt, Konzerte von Danny Elfman und Adolphus Hailstalk. Solist im ersten Klavierkonzert von letzterem ist Stuart Goodyear. Ein Ausschnitt hier aus dem dritten Satz, Lento Vivace.
Thank you.
Stuart Goodyear, der Solist bei diesem ersten Klavierkonzert des US-Amerikaners Adolphus Hailstalk, Jahrgang 1941. Ein Ausschnitt aus dem dritten Satz, Lento Vivace. Goodyear wurde begleitet vom Buffalo Philharmonic Orchestra unter Joanne Faletta. Die CD mit Konzerten von Hailstalk und Elfman erschien beim Label Naxos. Und soweit dann auch Hoffmeisters Empfehlungen für heute, die Sendung nachzuhören, auch unter mdrklassik.de. Cool but Fair mit einer Nummer des argentinischen Gitarristen Dominic Miller dankt für ihr Interesse Martin Hoffmeister. Kommenden Samstag an dieser Stelle mein Kollege Klaus Fischer.